herzlich willkommen zu der ersten Folge vom Digitech Podcast von 2021. Ich hätte schon fast 20 gesagt.
Ja,
wir sind schon in der Zukunft. So mit mir und Philipp Brüg und
Luca Fontana
und Martin Jud.
Genau, in der bunten neuen Runde läuten wir das neue Jahr ein. Ich habe schon warm in meinem Zimmer.
Ey, ja. Ich habe extra meinen schönen neuen Weihnachtspulli angelegt, wo aus irgendeinem synthetischen Material besteht. Ich tue es jetzt schnell das Sujet zeigen in der
Kamera.
Oh. Für die, die das Bild nicht sehen, es ist das Leonardo DiCaprio Meme mit dem Weinglas aus Django Unchained. Es ist super.
Ich liebe es. Du hast auf den Pulli an, damit man deine Schweißflecken nicht sieht.
Ja, siehst, ich kann sogar das machen, die Hände aufnehmen und
ich habe das Bild abgeschnitten, sieht man es nicht. Okay, jetzt schon raus. Genau, der Simon, der ist vielleicht nächste Woche wieder da, der ist wieder irgendwie mit kaputtem Rücken, der glaubt schon wieder irgendwie. Er ist einmal, ja. Er drückt sich.
Du, darfst du das überhaupt sagen, du? So Privatsphären und so.
Ja, das ist gut, ich meine, man sieht es mal, dass es ein bisschen invalid ist.
So gemein.
Ja. Ich lasse das unkommentiert.
Das deutet ich alles als Zustimmung.
So, jawohl. Sie fängt schon wieder niveauvoll an. Danke dir viel für den sehr niveauvollen Einstieg.
Ja, weißt du, du fängst tief an und kannst dich dann nur steigern am Ende des Jahres. Das ist mein
genau,
Ziel.
Zuerst mal ins Januarloch reingehen.
Mal reinschiessen.
Genau.
Also, ich sage dir mal kurz, wie das Programm aussieht. Und zwar, wir fangen wieder an mit News. Da haben wir doch schon ein paar Sachen gefunden. Die CES fängt ja auch gleich an. Dort trudelt das schon die erste News ein. Und dann Big Screen haben wir ein paar interessante Filme gesehen. Games habe ich viele gespielt. Ich will aber eigentlich nur von einem gross erzählen, dass Dungeon of... ich weiß nicht, wie es heisst. Heulbeuk.
Heulbeuk.
Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Anyhow. Und dann Schluss. Das Wichtigste, das Highlight. Kommen wir zu unseren Prognosen für das Tech-Jahr, was in der Tech-Welt passiert. 2021. Ich habe das Gleiche schon gemacht für Games auf unserer Webseite. Ja, ich habe mir leid, wenn ich es umschreiben will. Aber dort habe ich schon irgendwie 16 oder so aufgestellt und genau, ein Teil davon kommt jetzt halt wieder vor. Wiederverwertung. Aber komm, fangen wir doch gerade an mit The News. Ich muss schauen, ob ich wirklich alles aufnehme. Doch, ich nehme es richtig fest drauf.
Ist am Aufnehmen. Jetzt machst du mir gleich Angst. Jetzt muss ich auch schnell schauen. Mal ich nehme alles auf.
Gut. Nein, nur grad, weißt, vielleicht nehme ich irgendwie mein Notizding auf. Aber nein, es sollte schon stimmen.
Wunderbar.
Also, die erste News, die ich gefunden habe, die ich sehr interessant fand, ist, dass Minecraft Earth wird eingestampft, schon wieder, am 30. Ui. Juni. Und ich finde das insofern relevant, das ist, glaube 2019 sie es vorgestellt zum ersten Mal, und das war dann das Pokémon Go gewesen, aber mit Minecraft. Und ich habe von Anfang an gefunden, das klingt mega genial. Einfach, dass du, ich habe auch die Beta lang gespielt, ich habe sie einfach schon lange installiert. Du kannst wirklich rumlaufen, hast auch wie die Pokestops, kannst Zeugs einfangen, irgendwelche Schweine und Zeugs abbauen und Ressourcen. Und du kannst dann halt Sachen bauen, oder? Du kannst dann so Minecraft-mäßig hast du dein kleines Tablar und kannst dort Sachen drauf bauen und Leute, die dort vorbeikommen, können dort weiterbauen und so. Eigentlich wirklich, ich finde die Idee recht genial, auch wenn ich jetzt nicht irgendein grosser Minecraft-Fan bin. Aber,
also so Augmented Reality-mäßig ist das.
Ja, genau. Ich habe wirklich sehr, sehr eine geile Idee gefunden. Und ich habe auch gedacht, weißt, Minecraft, das ist eine verdammte Goldgrube, oder? Das ist eine Geldmaschine. Und dass es echt die perfekte Symbiose ist, aber eben jetzt aufgrund von der Pandemie.
Wird sie gestoppt?
Ja, hat Microsoft gesagt.
Ah, halt so schade.
Aber die sind einfach ein bisschen pessimistisch und denken, dass die Pandemie noch relativ lang wird dauern, oder?
Das ist jetzt die Frage, oder? Ja, also vermutlich ist... Weil ich meine, das ist schon so. Die haben ja jetzt auch viele Ressourcen drin, pumpet. Und eben, es ist immer noch Early Access. Ich finde es auch schwierig zu sagen, oder? Ich meine, man muss doch schon fast davon ausgehen, dass es damit zusammenhängt, dass sie vielleicht finden, es ist auch nicht so ganz reif. Weil eben ich selber, ich bin schon nicht so recht reingekommen, weil ich einfach keinen Bock hatte am Bauen. Ich bin nicht so der Minecraft-Dude, ich habe mein Prinzip einfach geil gefunden. Und klar, hast du natürlich jetzt im letzten Jahr eigentlich auch praktisch nie gebraucht. Aber das Interessante ist, dass Pokémon Go, ich glaube, letztes Jahr das beste Jahr seit am Anfang kam.
Umsetzungsmäßig. Wirklich? Ja. Krass. Gut, es wächst halt einfach wahrscheinlich einfach immer noch. mehr oder weniger, ja, wobei, nein, ich glaube, der grosse Hype war zwar schon gewesen, leck, ich habe das sogar in den Bergen gespielt. Ich habe das mit einem Kollegen, wir sind in den Bergen wandern und haben gefunden, es ist eine lustige Idee, dass wir unser Pokémon Go mitnehmen und in den Bergen gehen, Pokémon zu fangen. Ja, ich bin tief gesunken.
Ich habe das irgendwie in der Ferien in Norwegen gespielt, so eine völlige Zeitverschwendung.
Es hat alle hat das irgendwo mega geil gefunden, irgendwann im Punkt in ihrem Leben. Aber ja, ist schon krass. Also, ja, mit der Pandemie ist Abfrage, sind die Leute jetzt weniger verrissen, weil sie halt daheim bleiben? Oder sind sie mehr verrissen, weil sie vielleicht auch eben mehr Homeoffice machen und dadurch auch mehr Gelegenheit haben, zu mal sagen, weißt du was, ich gehe bei der Mittag schnell irgendwo ein bisschen rumlaufen, statt dass du im Büro bist. Aber ja, es kommt halt wahrscheinlich auch mega aufs Land drauf an. Es gibt ja Länder, wo das gottsjämmerlich streng war mit dem Rauslaufen, so Italien und so, da hast du kaum dürfen mit dem Hund Gassi einmal ums Haus, das Maximum gewesen und wehe, du bist weitergelaufen und so Zeugs, dann ja, dort in diesen Ländern wird es wahrscheinlich nicht so viel gewesen. Ja, aber schade, weil von der Idee her ist es eigentlich schon eine coole Sache.
Ja, krass, dass uns die Pandemie bis ins Digitale rein einschränken.
Ja, es betrifft halt wirklich auf allen Ebenen. Mhm. Aber ja, 30. Juni ist fertig, also wenn ihr es jetzt noch gamen wollt, müsst ihr es jetzt abladen.
Okay.
Der Stutz wird einem, wenn jetzt Rubinen und so gekauft hast, wird das einfach in Minecoins umgewandelt. Mhm. Also damit für kannst du dann im anderen Minecraft, im richtigen Minecraft ausgeben.
Ja, und der Shop, den du sie abstellen, oder kannst du immer noch zusätzlich...
Nein, du kannst es nicht mehr kaufen.
Okay, ja, das macht Sinn.
Genau. Ja. Dann die zweite News, das ist einfach auch so ein bisschen eine never-ending Story von Luca und mir. Aber ich meine, der Fernseher, die LG-Fernseher, die OLEDs, die sind ja einfach wirklich auch populär. Und es hat einfach so viele Updates gegeben, weißt halt auch bezüglich dieser neuen Konsolen, weil die einer von den wenigen Fernseher sind, die das HDMI 2.1 mit 120 Hz haben. Und immer ein Problem damit. Und jetzt das Neueste ist, jetzt hat es ein neues Update gegeben, bei mir ist es noch nicht gekommen, wo offenbar im Game-Mode die Helligkeit verringert von irgendwie einfach um etwa 100 Nits oder so. Und es ist noch nicht sicher, ob es ein Bug ist oder ein Feature, weil es hat ja Vorteile. Also ist in Dolby Vision gesagt dafür besser aus. Da der Experte, wie heisst er? Der
Vincent. Vincent ja, Theo.
Genau. Genau, eben der hat das schon analysiert.
Und der ist, sorry, dass ich gerade reinschieße, der hat so mal so einen geilen Spruch gehen lassen, und weil er ist ja eigentlich professioneller TV-Tester, nennt er sich. Ich glaube, er ist auch einer, ich würde sagen, weltweit einer der Menschen, der am meisten Ahnung hat von Displays und so weiter, der jetzt nicht bei einer Tech-Firma arbeitet. Darum, er ist wirklich ein geiler Kanal auf YouTube, Vincent Theo, unbedingt mal anschauen. Und er hat irgendwann mal den Spruch gehen lassen, in letzter Zeit, ich bekomme so viele Firmware-Updates über von LG, von Sony, die ganze Sache, die wir auch schon besprochen haben, die anderen Podcasts, er fühlt sich mittlerweile mehr als professioneller Firmware-Update-Tester als TV-Tester. Und das sagt schon einiges aus, über was ein bisschen so der Trend ist, dass 2020, also ich habe das Gefühl, es ist noch nie so viel über Firmware-Updates im Fernsehen geredet worden. Das ist Wahnsinn.
Ja.
Das ist wirklich Wahnsinn.
Aber ja, ich kann es auch wirklich noch gar nicht einschätzen, aber es klingt einfach wieder scheiße, oder? Weil du hast einen teuren Fernseher, wieder ein Update, das es eigentlich wieder verschlimmbessert, oder? Ja, lässt sich ein bisschen das Dolby Vision besser, das hat mich jetzt nicht gestört, aber das Dunkle...
Was bedeutet das? Die 100 Nits weniger, von wie viel? Was hat der Team?
Der hat ja sehr wenig. Also weißt du, ist ja so eine Nolan, ich glaube, der hat 600 oder 800 und nachher sagst du irgendwie 700 oder so, oder 600.
Ja,
Und mit 6 wirklich offenbar, oder?
Das ist die Frage, oder? Wie fest sieht man es wirklich? 100 Nits?
100 Nits siehst du gut. Ich meine, die Laptops haben irgendwie vor 5 Jahren noch 300 Nits im Schnitt.
Ja.
Und wenn jetzt unser alter HP-Laptop nimmst, das Elite-Book, und es gegenüber einem neuen hinstellst, dann siehst du auch wieder einen Unterschied. Also, du siehst, ich behaupte, ab 50 Nits siehst du das auf jeden Fall mit dem Auge.
Eben, ist schon ein Straub. Also, ja, ich sage einfach, was ich einfach gelesen habe, offenbar merke ich mir es, sage mir es gut.
Wahrscheinlich merkt man es schon, aber ich frage mich schon ein bisschen, wie dramatisch der Effekt im Endeffekt wirklich ist, weil du hast ja nicht gerade bei einem Fernseher oder vielleicht auch beim Game, ich weiß nicht, du hast nicht alles, das Bild ist nicht immer überall konsistent gleich hell,
nein, klar, muss
auch nicht überall konsistent gleich hell sein. Es ist auch nicht immer voller Pullen auf die 700, 800 Nits am Laufen und ist einfach, ich habe das Video jetzt von Vincent noch gesehen, muss ich zugeben. Sind es durchgehend einfach 100 Nits weniger? Oder sage ich mal, ist theoretisch vielleicht die Obergrenze nicht mehr 800, sondern 700 Nits. Das weißt du, wenn das Bild vorher irgendwie bei den meisten Szenen eh nur auf 600 Nits oder so am Laufen ist, dass es dann halt gar nicht gross merkst. Und in der hellen Szene, wo es theoretisch eigentlich will, das Maximum ankommt, das Maximum jetzt halt nicht mehr bei 800 ist, sondern 700. Dort bin ich jetzt gerade ein bisschen am Überlegen, wie fest sieht man es echt schlussendlich.
Also du meinst, vielleicht betrifft es nur die HDR-Funktion? So gesehen.
Also das ist ja sowieso, so wie es klingt. Es geht ja darum, dass Dolby Vision irgendwie vorher ein bisschen mit diesen Tonwerten Problem hatte, dass quasi die Tonwerttrennung nennt man das, dass du quasi wie du siehst die Grenze zwischen Schwarz und Grau viel deutlicher. Du siehst, es gibt einmal auch, wenn du bei Photoshop oder so du als Filter benutzt, siehst, das ist einmal auch so ein bisschen, ups, sorry, Mikrofon. Schau mal
schon mal ein bisschen so.
Nein, ich habe es fast weggetatscht mit meiner Hand beim Gestikulieren. Du siehst das oft ein bisschen so als künstlerischen Effekt, dass du so die verschiedenen Ton Wert erkennst, das hat ein bisschen so etwas Malerisches an sich. Aber natürlich beim Fernsehen oder beim Gamen willst du das nicht. Dann willst du so ein crispy, clear Bild haben, vor allem in den dunklen Bereich. Und dort ist genau, was eigentlich die Stärke ist von OLED. Und wenn du jetzt genau dort Probleme hast, dann ist LG natürlich huere bemüht, das so rasch wie möglich zu beheben, bevor das irgendwie die Runde macht. Und gerade bei Dolby Vision, was auch noch so ein Selling Point ist für LG gegenüber einem grossen Konkurrent Samsung zum Beispiel, wo das nicht unterstützt, Dolby Vision. Und dort willst du einfach kein Problem haben. Und darum, glaube ich, ist es auch logisch, dass die so Firmware-Updates versuchen, mega schnell nachzuliefern. Und genau dann Fehler machen. Und du dann wieder oder halt dann gewisse Bugs in Kauf nimmst und sagst, ja, wir fixen die dann mit der nächsten Runde.
Ob es ein Bug ist, oder eben, es sage ich im HDR-Modus, auch im HDR-Game-Modus, also offenbar nur in dem. Und die einen sagen einfach, es könnte einfach eine Massnahme sein gegen das Einbrennen, wo halt irgendwie offenbar doch immer noch ein Problem, sage ich darum. Ich gebe dir eine Rückmeldung, wenn das Update mal bei mir eingetrudelt ist.
Dann gut. Wunderbar. Okay.
Die nächste kurze News, ich habe sie nämlich nie nicht aufgegriffen gesehen, darum ist es schwierig einzuschätzen, wie substanziell sie oder wie viel Wort dran ist. Aber ein bekannter Leaker, ich habe den Namen ein paar Mal schon gesehen, ich weiß aber auch nicht, wie zuverlässig der ist, Player IGN nennt er sich, und der hat geleakt, dass PUBG 2 in Entwicklung sei. Und eben Player Unknowns Battlegrounds 2 für Mobile und für PC, der direkte Nachfolger. Und die Stellenausschreibung vom Entwickler PUBG Corp, nennt sie sich jetzt sogar, ist für Unreal Engine 4, das wäre die gleiche wie jetzt, was ich ehrlich gesagt schon ein bisschen speziell gefunden habe. Mhm. Weil die Engine ist ja vor allem etwas an dem Game, wo alle immer kritisiert haben, wo irgendwie, also weißt du, ich verstehe, dass sie ein neues, ich würde glauben, dass die das Neues entwickeln wollen, im Stil von, weil die Basis von dem Game schon so ein bisschen eine Baustelle ist und das ganze Game ist jetzt einfach immer so ein bisschen janky und hat immer ein Problem, weil halt du baust einfach immer auf dem Mauer, aber wenn das Grundgerüst ist von Anfang an nicht wirklich solide gewesen, darum würde das schon Sinn machen, wo sich trotzdem speziell finde, das ist immer noch eines der populärsten Games, was es gibt.
Ja.
Und dann machst du eigentlich nicht so gleich, ich meine, das ist 2017 irgendwie, ist das in der ganz frühen Fassung rausgekommen und das ist trotzdem relativ neu schon, also kurze Zeit, um schon einen Nachfolger eigentlich, gut, wie gesagt, in Entwicklung.
Weißt aber sie sind nicht schon Haufen abgewandert von ihnen und spielen längst ein anderes Game.
Mal, aber also die Mobile-Version, die ist immer noch enorm populär. Okay. Und also das PUBG ist zum Beispiel bei Steam letztes Jahr eines der meistverkauften Games gewesen.
Oh wow.
Es ist eben schon die Frage, wo sich bei so Titel in Raum stellt, ist eben, ob man überhaupt jemals eine Fortsetzung machen will, solange das Game so derart populär ist. Yeah. Weil dann hast du einfach zwei Versionen vom gleichen Spiel in Anführungs- und Schlusszeichen und die Spieler fangen sich an zu aufteilen. Das ist genau der Grund, warum WoW 2 nie gekommen ist. Es ist ja auch lange immer Gerücht gewesen, es wird entwickelt, das kommt und dann ist es bis heute nie gekommen. Das wird es, glaube ich, auch nie kommen, wenn man einfach gemerkt hat, es wird die Spielerbasis einfach spalten. Ich glaube, aus dem, was WoW 2 hätte sollen werden, ist nachher ja Overwatch geworden, mehr oder weniger. Und das gleiche auch mit Among Us, fällt mir jetzt auch noch gerade so ein, als Beispiel hätte ich auch mal müssen, Among Us 2 kommen, dann ist plötzlich der Boom gekommen, ist das Spiel plötzlich so scheiß populär geworden und seitdem sind die Pläne, glaube ich, auch auf Eis, weil man einfach die Spielerschaft nicht spalten will. Man will, dass die alle im gleichen Pool bleiben, sozusagen. Die
Fragmentierung ist unerwünscht, ja.
Das ist so. Vielleicht wird es Free-to-Play dann. Who knows? Ich glaube, Mobile ist sowieso Free-to-Play. Habe ich das Gefühl, die Mobile-Version ist einer Weg Free-to-Play. Ist eines der wenigen an und für sich, PUBG, wo du immer noch kaufen musst. Oder? Das musst du immer noch kaufen, auf dem PC auch, oder? Ja, ich habe es halt gekauft, ich, gar nicht, ich weiss ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, das musst du immer noch kaufen. Mal, ich habe ja gesagt, meist verkauften. Ah nein, dort ist gestanden, most, die haben die meisten, mit dem meisten Umsatz, glaube ich, haben sie ausgewiesen, Steam. Mhm. Weil es sind, glaube ich, Free-to-Play-Games drunter gewesen. Von dem her, ja.
Das heisst ja, für sie, ja, eben.
Dota ist ja drunter gewesen und da ist ja das Free-to-Play, ja.
Wenn die Leute, wenn die Spielerschaft spalten, dann haben sie nachher vielleicht weniger Spass und wenn sie weniger Spass haben, geben sie weniger Geld im Game aus. Also.
Also, ja. PUBG 2, das, vielleicht kommt es.
Ja. Aber vermutlich noch nicht dafür.
Wir sind schon wieder Vorhersagen.
Das haben wir doch am Schluss machen. Das wäre also, jetzt eine Vorhersage gewesen.
Dann kannst du noch etwas Konkreteres bringen. Denn der Samsung Vorgeschmack auf CES 2020.
Ja, 2020. Genau. Genau, Samsung hat gestern eine Pressemitteilung rausgelassen, was halt ein bisschen so ihr Jahr 2021 wird sein im TV-Bereich. Und wie bei Samsung gewöhnlich tönt das wieder nach dem, dass sie den Fernseher neu erfunden haben, sozusagen. Die haben die neue Version vom QLED-Fernseher 6 so neu, dass es jetzt sogar im Namen drin ist. Das heisst nämlich Neo QLED. Und das andere, was neu ist, ist, also neu eben, es ist eben nicht neu. Und das ist ein bisschen so meine Kritik an dieser ganzen Veranstaltung. Das andere, was sie erwähnt haben, mal wieder, ist Micro-LED. Quasi die eierlegende Wollmilchsau in Sachen TV. Und sie ist mal wieder da, die TV-Zukunft. Sie ist mal wieder da, und zwar zum Greifen nah. Und es wird jedes Jahr wird's wieder gross erwähnt und gezeigt. Und schaut unsere geilen Micro-LED-Screens an, die wir haben. Und, spannend ist einfach, was sie eben dann nicht sagen. Das Micro-LED. Die Sache ist mit Micro-LEDs. Es ist Zukunft, weil Micro-LED ist eine Technologie, die quasi das Beste aus allen Welten vereint. Das ist eine LCD-Technologie. Sie ist hell. Also das heisst, es ist heller als OLED. Du hast aber gleichzeitig die perfekte Schwarzwert von OLED. Also wirklich so die satte Farbe und Kontrastwert. Und kein Burn-In. Und auf das wird Samsung dann hure treten, da bin ich mir ganz sicher.
Luca, ich habe zwei OLEDs gekauft. Das ist das Beste, was es gibt für immer.
Ja, unbedingt. Micro-LED wird nie kommen. Es wird nie kommen, vielleicht in 2
Jahren. Das habe ich damals beim Plasma auch gedacht. Dass der Plasma ist einfach, der stoppt für immer bei mir.
Der wird für immer geil sein. Ja, die Sache ist halt, die Sache mit Micro-LED, so gute Technologie tönt, sie ist im Moment einfach erstens unerschwinglich und zweitens, aha, das Problem von Micro-LED ist nicht, den Bildschirm gross zu machen. Mhm. Das ist ja wirklich nicht so. Micro-LED hat so eine Art wie eine modulare Bauweise. Also wenn du mal einen Micro-LED-Screen siehst, dann musst du auf Zürich im Sil City ins Kino gehen, im Saal 5, dort steht eine Micro-LED-Wand, wo Filme drauf laufen. Das sieht fantastisch aus. Das Problem ist aber, die Bauweise so klein zu machen, dass es auf einem 65-Zoll-Fernseher passt. Weil was heisst Micro-LED? Du hast LEDs so gross wie die Pixel selber, beziehungsweise sogar wie die Subpixel. Jedes Pixel besteht aus 3 Subpixel. Und wenn du von einem 4K-Fernseher redest, dann heisst das 8 Millionen Pixel mal 3. Und wenn du von einem 8K-Fernseher redest, heisst das 33 Millionen Pixel mal 3. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, wenn du von einer, ich sag mal, einer riesengroßen Wand stehst wie im Kino, dann hast du dort ein bisschen mehr Platz für die 8x3 Millionen Pixel. Und entsprechend sind die LEDs auch dort ein bisschen grösser und es ist einfacher zu bauen. Wenn du jetzt aber die 24 Millionen Pixel musst auf 65 Zoll oder auf 55 Zoll Bilddiagonale reinpferchen, das ist die Schwierigkeit. Dort wird es verdammt schwierig. Und genau dort genau das ist der Grund, warum Micro-LED heute noch nicht, warum es heute noch nicht in diesen kleinen Grössen gibt. Und das andere Problem ist, es ist einfach noch viel zu teuer. Die 110 Zoll, also sie sind jetzt fängt auf 100 Zoll runtergekommen. Das ist ein bisschen die Neuheit von diesem Jahr. Sie schaffen es fängt auf 100 Zoll, was beeindruckend ist.
Ich habe Platz dafür.
Die 110 Zoll Version aber kostet 130'000 Stutz. Gerücht zuvor.
Mach dich nur geschwind.
Vielleicht mit dem Drittseiten.
Vielleicht mit dem Drittseiten. 130'000 Stutz musst du im Moment noch anblättern für ein 110-Zoll-Modell von einem Micro-LED. Und das ist auch wirklich das. Also aus der Branche sagt man, ja, bis ein Micro-LED in den Heimkinogrössen geht und auch noch erschwinglich ist, wir gehen schon noch 4-5 Jahre. Darum, es klingt zwar super, was Samsung da wieder... Also das andere, sonst noch schnell zum anderen Neo-QLED-TV, wo eben nicht das Micro-LED ist, sondern einfach quasi das herkömmliche Fernseher für neue Fernseher für das Jahr. Das wird dann mit Mini-LED kommen. Das sind auch schon ziemlich verdammt kleine LEDs. Das ist dann ein bisschen so wie Full Array Local Dimming, einfach noch kleiner. Und das wird sicher ein geiler Fernseher und der wird dann auch nicht ganz günstig sein, aber das ist nach wie so nach, ja, wie Samsung, du hast einfach immer, ja, es ist nicht so derart krass neu, wie sie ja, immer behaupten.
Aber das Micro-LED, wenn sie es wirklich würden schaffen, so klein zu machen wie andere Fernseher, wäre das von der Qualität wirklich so gut wie OLED?
Das bleibt dann zu sehen, ich sag mal.
Aber du bist doch schon in diesem Kinosaal gewesen, hast du gesagt. Du hast doch das schon
ja,
gesehen.
Ja, wenn du so auf irgendwie 8 Meter diagonal oder keine Ahnung wie viel das ist, in einem dunklen Saal siehst, das ist natürlich schon fantastisch. Vor allem ja. Im Vergleich mit einer Leinwand. Leinwand ist im Vergleich Kontrastwert auf einer Leinwand. Ist im Vergleich natürlich nirgends. Du musst dir vorstellen, wenn ein Bild von einem Projektor, selbst dort, wo du willst, schwarz darstellen willst, das wird ja gleich mit Licht transportiert. Also es ist eigentlich wie ein Schatten von Licht, dort, wo schwarz ist. Du hast halt nie die gleichen Kontrastwerte, wie wenn du wirklich eine LED-Wand hast, wo sich so ein Pixel einfach abstellt und einfach kein Licht mehr macht und einfach wirklich pechschwarz ist. Von dem her, es sieht schon geil aus. Und wenn du mal an einer Messe oder so bist und Samsung gerade irgendwie in The Wall ausstellt, was ich sag mal, glaub, die irgendwie 130 Zoll Version ist von dem Micro LED, es sieht fantastisch geil aus. Gut, das sind immer Demo-Geräte mit dem Demo-Material, sieht jeder Fernseher geil aus. Und rein, ich sag mal, die Versprechung von dem, was es ist, dass es eben wirklich alle Vorteile hat von OLED, aber ohne Nachteil. Es klingt fantastisch, es klingt hure geil und ich hätte es lieber heute als morgen die Technologie. Ja. Aber wie realistisch ist, dass sie kommt in den nächsten 3, 4, 5 Jahren? Wahrscheinlich sehr unrealistisch. Samsung wird trotzdem nicht müde, jedes Jahr da gross die Werbetrommel zu rühren und zu sagen, das mal kommt. Oder wir haben es. Sie kommen immer und sagen, wir haben es. Es kommt. Und es wird besser sein als alles, was du vorher gesehen hast. Und dann fragst du, ja, und wann? Ja, wir haben es. Und es wird kommen. Und es ist besser als alles, was du vorher gesehen hast.
Ja, und du wunderst dich, dass die dir nie einen Fernseher zum Testen geben.
Ja. Jetzt habe ich aber einen wieder bekommen. Nach 2 Jahren Funkstille, mehr oder weniger. Nice. Nein, es ist. Es ist halt ein bisschen so. Ich weiss, ich bin einmal ein bisschen streng mit Samsung. Ich habe aber das Gefühl, ich bin zu allen gleich streng. Also, ich auch mit LG und dem ganzen HDMI 2.1 Classroom gerecht. Oder wo sie den 8K-Fernseher. Der verhunzte 2020er 8K-Fernseher gebracht haben. Also, ich meine, ich bin gleich streng zu Hanne.
Ich glaube, ich weniger.
Aber so ist das halt einmal in dem
Job. Du bist sehr ein gerechter Mensch.
Gerecht. Das sage ich das nächste Mal auch zusammen. Ich bin gerecht.
Überall gleichmäßig ungerecht.
Genau. Oder so. Das ist auch eine Form von Gerechtigkeit.
Hast du noch etwas zum Tizen OS sagen? Oder?
Stimmt, ja, sorry, nochmal schnell. Tizen OS, da wollte ich aber Samsung wiederum sehr loben. Allgemein, also Samsung hat immer so ein bisschen Philosophie, das muss ich ihnen lassen. Sie bringen nicht einfach neue Fernseher, sondern sie scheinen immer sich mega viele Sachen zu überlegen, wo, was, für was wird ein Fernseher gebraucht, wie kann man es brauchen, wer braucht überhaupt einen Fernseher, was kann man denen bieten. Es gibt ja da den Frame, den Kunstfernseher, den Serif, den Fernseher, der von der Seite aussieht wie so ein I in Serifenschrift und also sie denken immer mega out of the box. Und Tizen, also das Betriebssystem von Samsung, bekommt auch ein paar neue Updates. Vor allem schöne Sachen für behinderte Menschen. Also Menschen, mit zum Beispiel, die farbenblind sind. Für die soll es einen speziellen Bildmodi geben, wo dem nachhilft, dass sie quasi die Farbe gleich recht akkurat sehen können. Es gibt Audio-Unterstützung für Blinde, wo irgendwie, wenn du eine Taste drückst auf dem Fernbedienung, dass es auch quasi einen Ton gibt und sagt, also du hast jetzt oben gedruckt, du hast jetzt links gedruckt oder auch Leute, die einfach schlecht sehen. Es gibt ja auch Leute, nicht nur die blind sind, sondern auch wirklich irgendwie eine andere Behinderung oder Krankheit haben mit Augen, die es einfach sehr schlecht und unscharf sehen und das hilft dort natürlich auch. Es soll mehr Untertitel für Gehörlose geben, das haben sie nicht wirklich erklärt, wie das genau funktioniert, ob sie da irgendwie so einen AI-generierten Untertitel haben, wo quasi da selber kann Untertitel generieren, auch wenn es jetzt im Programm vielleicht nicht hinterlegt ist, Live-Programm, Sport, was weiß ich. Aber es hat etwa so getönt. Und dann auch noch im Thema Umweltschutz, also die Fernbedienung soll neu auch solarbetrieben sein. Wenn du es nicht kannst solar aufladen, hast du gleich noch einen USB-Stecker, aber sonst soll es eigentlich können einfach. Also du sollst keine Batterie mehr brauchen, es geht ein bisschen darum. Oder auch die Verpackung. wo es mitgeliefert wird, dass man quasi mit dieser Verpackung, dass man die kann nehmen kann und aus dem irgendwie nachher eine, keine Ahnung, ein Hundehäuschen kann bauen oder ein Katzenhäuschen oder irgendwie lustige Spielsachen für Kinder, einfach ein bisschen so Wiederverwertbarkeit. Das ist jetzt nicht irgendwie die riesengroße News, sage ich mal, für uns Tech-Nerds, aber es zeigt einfach für mich, dass Samsung mehr als die anderen Hersteller immer wieder ein bisschen so weiterdenkt und nicht einfach beim Fernseher stehen bleibt. Und das finde ich eine schöne Einstellung. Finde ich eigentlich geil. Von dem her, dort kann ich Samsung wieder loben. Sehr sogar.
Ist doch gut.
Ja.
Das ist doch lässig. Also, dann kommen wir gerade weiter mit den grossen Screens, ja, dem Big Screen Segment. Und zwar ein paar Sachen, die wir geschaut haben. Der Luca und ich haben nämlich das Gleiche geschaut. Du hast es nicht gesehen, Martin, gell? Soul.
Nein, aber Soul. Mir ist vorgeschwärmt worden von meiner Frau. Und den Luca habe ich auch gehört schwärmen gestern. Ich glaube, ich muss noch anschauen. Erzähl, um was geht es bei Soul?
Es ist einfach der neueste Pixar-Film, wo dann eben halt Disney entschieden hat, der bringt es halt direkt auf Disney Plus, ohne dass man schon oben drauf zahlen wie beim
Mulan.
Genau, wie beim Mulan, mhm. Dann erst im Dezember gratis gekommen ist. Und ich habe den auch wirklich sehr gut gefunden. Es ist ein jazziger Film ums. Also, sagen wir so, das Leben nach dem Tod, ein bisschen, obwohl wie das aussieht, wird so einfach nur ein bisschen gestreift. Aber jetzt fällt mich, ich kann es nicht richtig
ja, gut beschreiben. Es geht um den Joe Gardner, ist der Hauptdarsteller, also ist die Hauptfigur, die wird gesprochen vom Jamie Foxx im Original und er ist halt so ein Jazzmusiklehrer an irgendeiner Grundschule. Selber ist er aber ein riesen Jazz-Talent. Und fühlt und spürt ihn richtig. Und sein Traum ist es eigentlich, eines Tages in so einem Jazzclub aufzutreten und dort so zu einer gestandenen Größe werden. Und dem Traum jagt er so verbissen nachher, dass er quasi alles um sich herum einmal vergisst, dass seine Menschen, seine Mitleute, seine Freunde, Kollegen oder auch überhaupt einfach das Leben im Leben. Also er vergisst eigentlich, dass es noch anderes gibt, außer so verbissen seinen Traum zu verfolgen. Und ausgerechnet an dem Tag, wo er eigentlich seine Chance bekommt, in so einem Club aufzutreten mit einer gestandenen Jazzlegende, stirbt er und kommt in den Himmel. Und darum heisst der Film Soul. Weil dann geht es eigentlich darum, wie er kommt da in den Himmel und soll in die grosse Ewigkeit gehen. Und er findet so, nein, das ist ungerecht. Genau jetzt, wo ich meine Chance habe, stirbe ich. Was soll der Scheiß? Und er versucht mit allen Mitteln und Wegen quasi wieder zurück auf die Erde zu kommen, zurück ins Lebendige zu kommen, sozusagen. Um das geht es in dem Film. Und,
wobei, der Teil, das Ganze wieder zurück, er schafft ihn das eigentlich relativ zügig wieder zurück, aber eben nicht so, wie er es will. Und dann ist der grosse Teil spielt schon auf der Erde.
Ja, ja.
Und ich habe auch, also irgendwie, du hast in unseren Notizen geschrieben, also was Animationen anbelangt, eben das ist, genau, da muss man ja Pixar wirklich nichts vormachen, da sind sie Vorreiter, was Animation anbelangt. Sieht mega geil aus. Der Film ist natürlich auch wegen so ganzer Minderheit, es geht ja primär um Dunkelhäutige und die sind einfach auch so, ich finde es mega geil designt. Das ist irgendwie, es hat mega viel verschiedene, kreativ designte Leute, aber nicht immer so klar, ich meine, weißt du, irgendwie hat die Incredibles sind auch alle anders ausgesehen, oder? Aber irgendwie da, irgendwie, ich finde, sie haben das gut eingefangen. Ich meine, klar, ich bin weiss, ich sehe das von aussen. Aber ich bin der Meinung, die haben das sehr gut eingefangen, den Stil von denen und so.
Die ganze Black Herz. Community ein bisschen.
Ja.
Das stimmt. Es gibt ein Making-of, gut, ich sage es. Es gibt ein Making-of auf Disney Plus. Es ist eine Making-of-Reihe, wo, ich glaube, ich weiß jetzt nicht gerade, wie es heißt. Es geht eigentlich um so Projekte innerhalb, du verfolgst immer so Menschen innerhalb von einem Projekt von Disney. Und das ist mal, kann das mal einer, es kann mal ein Regisseur sein, es kann einer sein, der, keine Ahnung, Programm schreibt, womit nachher animiert wird. Und dort ist, ist darum gegangen, quasi um einen, der immer an den Drehbüchern mitschafft. Mhm. Das ist ein Schwarzer. Und er hat dort eben auch am Drehbuch von Soul mitgeschafft. Und er erzählt in dem Making-of wirklich ein bisschen, wie sie versucht haben, die ganze Black-Community akkurat und richtig reinzubringen. Und eben nicht aus der Sicht von einem Weisen, sondern er ist selber schwarz. Und hat auch gesagt, so, vor einem grossen Event gehst du einfach zum Coiffeur. Das ist einfach das Wichtigste, was es gibt in dem Moment. Du gehst zum Coiffeur und im Coiffeur ist das wie eine kleine Community, wo, also wie ein kleines Dorf in der Stadt sozusagen, wo man miteinander redet und sich kennt und der Coiffeur kennt alle und du kennst alle, die dort mit dir sind am Haare schneiden und es ist eine Art, ich sage fast schon ein heiliger Akt, das Haare schneiden, oder? Also du lässt nur an deine Haare an, wer deine Haare geschnitten hat, seitdem du 5 bist oder so. Und es ist so lauter so Details. Also es reitet überhaupt nicht auf das umeinander, dass wir sind im Film von der Führer und von Black Community, aber du spürst es einfach. Du spürst es enorm und es ist voller Herz, die ganze Geschichte. Wieder mit einer schönen Lektion. Ich finde, Pixar macht immer ein bisschen so das, was Disney macht, einfach tiefer und ein bisschen mit mehr Schichten und ein bisschen mit mehr...
Sie sind nicht mehr so konservativ wie die letzten 20, 30 Jahre.
Also Disney meinst du? Oder,
Disney
oder
meine ich. Ja gut, Disney Pixar ist ja so ein bisschen ähnlich. Ja. Ich meine, so das typische Frau-Mann-Bild zum Beispiel, das ist sehr lang von Disney unterstützt worden. Und ich glaube, das haben sie ein bisschen aufgerissen jetzt, oder?
Total. Finde ich auch.
Was? Ich habe zwei Punkte, ich habe das wirklich sehr gut gefunden, aber ich habe wirklich zwei Sachen sind mir aufgefallen. Einerseits, dass das Afterlife, so das Leben nach dem Tod, dort finde ich, sind sie nicht sehr kreativ gewesen. Das irgendwie ist mir das... zu wenig originell gewesen. Das ist mir so ein bisschen das typische das Leben nach dem Tod mit der Seele und so. Irgendwie, dort hätte ich mir ein bisschen mehr gehofft, auch wenn es irgendwie so ein Fokus auf Schwarze Leute und so, dort wäre irgendwie mehr drin gelegen. Und das andere, nein, das ist gar kein negativer Punkt, das andere, aber ich finde, es ist kein Kinderfilm. Also weißt du nicht, weil er jetzt irgendwie gewalttätig oder irgendwie vom Inhalt nicht kindergerecht wäre. Ich glaube, für ein Kind ist es einfach nicht so interessant.
Das kann sein.
Also ich habe auch bei dem Schauen gedacht, ich finde, das ist ein lustigen, aber sehr ein erwachsener Film, weißt du, mit dem jazzigen Sound, was passiert. Es geht aber vor allem so ein bisschen um das Zwischenmenschliche und Dialog. Und jetzt irgendwie gerade Cars überlegst, und ich habe schon von Eltern gehört, das sagt der perfekte Kinderfilm. Es bewegt sich immer etwas. Die Autos bewegen sich immer. Und für Kinder die perfekte Stimulation. Und bei dem habe ich das Gefühl, klar, es ist lässig zum Anschauen und so. Und es gibt ein paar Jokes mit der Katze. Aber sonst... bin ich nicht sicher, wie spannend dass das Kind den Film findet.
Das ist so.
Das Kind schaut gerne Fernsehen, wird auch den gerne schauen, aber ich glaube, wenn es dann die Wahl hat, vor all diesen Pixar-Filmen, habe ich das Gefühl,
zwischen Soul und Frozen oder keine Ahnung was, let it go.
Rangiert den weit unten.
Das stimmt, was du sagst mit dem Afterlife, das ist mir auch aufgefallen. Vor allem habe ich es sehr verglichen mit Inside Out, wo ja auch ein bisschen so ein abstrakter Film ist, über was passiert im Kopf sozusagen von einem Menschen oder wie funktioniert das Zusammenspiel von den Gefühlen und Erinnerungen und mit was für Gefühlen man die Erinnerungen verbindet. Und das ist bei Soul wahnsinnig kreativ gelöst. Es geht noch mega krass in die Tiefe. Und das merkst du zuerst beim ersten Mal schauen, gar nicht vielleicht, aber es ist eine mega kreative Art. Und bei Soul ist es ein bisschen mehr on your face, ein bisschen flach, ein bisschen das, was man auch schon kennt. Dort ist man nicht ganz so tief und kreativ gegangen wie bei Inside Out. Da gebe ich dir recht viel.
Also, dann komme ich noch zu... ich muss den Namen tatsächlich richtig hingeschrieben haben. Out of heisst er, genau. Und zwar ein ganz anderer Film und einfach, wenn er wieder mal... Ich kenne ja den Nicolas Cage.
Oh.
Und das ist ja so ein...
Wer ist das?
Nicolas. Der gilt ja so ein bisschen als ein Fleiss... So ein Arbeitstier, habe ich den Eindruck, der macht sehr viele Filme. Er macht sehr viele schlechte Filme auch. Und ich finde, der Nicolas Cage, der hat auch so ein bisschen eine Range zwischen wie crazy er in seinen Filmen und wie over top er spielt. Und das ist wieder einer, da ist 100% Cage drin. das ist ein Film von irgendeiner amerikanischen Familie, die ein bisschen aufs Land gezogen ist.
Haben wir schon gesagt, und wie der heisst?
Color Out of Space. Und er ist auch abgespaced. Es geht auch darum, dass irgendein Meteorit landet bei ihnen vor der Hütte. Und wie das dann immer so ist in so Filmen, oder? Von dort kommen dann irgendwelche komischen Pflanzenwachser um den Brunnen herum. Und die Tiere, sie haben dann so Alpakas, die verwandeln sich dann langsam und alle werden ein bisschen schräger und beeinflusst von dem. Und man kann es dann fast nicht beschreiben, aber es passieren dann Haufen schräge Sachen mit irgendwelchen komischen mutierten Tieren, komischen Geschwüren, die entstehen durch den Meteorit. Und er ist wirklich Colorado Space, im wörtlichen Sinn von der Farben, die dort vorkommen im Film. Also spielt sehr viel mit der Farbe, ist wirklich einfach geil zum Anschauen. Und eben der Nicolas Cage, er ist mit seiner Frau und den beiden Kindern, die so ein bisschen, buff, was sind die? Mhm. Ich weiß es gar nicht, um die 20 rum vielleicht irgendwie. Und dann, dann ist noch irgend so ein Wasserforscher, wo das Wasser kann analysieren bei ihnen, der ist gerade auch noch irgendwie im Land und der merkt dann irgendwie, dass da etwas im Busch ist. Und dann der Cheech von Cheech und Chong, der hat auch noch einen Auftritt. Er spielt die gleiche Rolle wie immer. Und es ist wirklich, den müsst ihr euch geben. Das ist wirklich so ein abgespaceder hure Film. Aber weißt du, wirklich, er ist, ich finde ihn von Anfang an unterhaltend. Also er ist, es hat noch den anderen gegeben, Mandy, glaube ich, der Kaiser, auch von Nicolas Cage. Der hat für mich ähnliche Vibes, aber bei Mandy musst du es verdienen. Dort ist die erste Hälfte wirklich slow-paced und nachher kommt das nice Payoff. Und da ist einfach von A bis Z, ist der einfach, der fängt weird an und hört weirder auf. Stimmt. Und es war einfach ein grosser Spass gewesen.
Jetzt, wo du sagst, ich habe mal einen Trailer, glaube ich, gesehen und mir gedacht, was zum Teufel, machen die einen wirklich Film über die Farbe vom Weltall? Oder?
Sieht wie ein Drogentrip aus, oder?
Ja. Ja, wirklich, also ich finde, er ist sehr unterhaltsam. Eben, es ist so ein bisschen horrormäßig. Aber wirklich gut. Und eben, wenn gerne, wenn der Nicolas Cage so ein bisschen auf 100% ist, dann ist der wirklich super.
Oh ja. Ich habe eben gehört, ich habe mal gehört, der Nicolas Cage hätte so hohe Schulden gehabt, dass er halt wirklich hat angefangen, Film an Film machen, einfach für die Gage, damit er seine Schulden abbezahlen kann, und völlig unabhängig davon, wie die Qualität vom Skript ist.
Das habe ich auch mal gehört, ja. Okay. Martin, du hast da reingeschrieben oder du hast uns erzählt, du hast alle 7 Tremors geschaut. Ich habe gar nicht gewusst, dass es 7 gibt.
Ja, es gibt 7 Stück. Der erste, also das ist ja so Horror-Komödie, und der erste ist 1990 rausgekommen. Und der letzte, der siebte.
So spät?
Der siebte ist letztes Jahr rausgekommen. Und der siebte spielt
also über. Also im Land der Raketenwürmer ist er, glaube ich, auf Deutsch.
Genau, im Land der Raketenwürmer. Und die Tremors, das sind böse Tiere, die leben unterirdisch. Und das sind nicht irgendwie kleine Würmli, sondern das sind riesige Viecher, die ein Auto unter die Erde können ziehen und die Insassen rausholen. Und ja, so es geht eigentlich um die Wüste Nevada im ersten Tremors, um ein. Ja, Wüstendorf, wo nicht viel los ist, bis eben die kommen. Und die spüren, wo du dich bewegst als Mensch. Und wenn sie kommen, kannst du die eigentlich nur auf einen grossen Felsen retten oder auf ein Haus rauf und hoffen, dass es vielleicht eine gute Zementierung hat. Also, ja.
Und, Im ersten ist noch der Kevin Bacon oder irgendjemand bekannt.
Ja, wer ist dabei?
Wo der dann nicht bekannt ist, natürlich.
Kevin Bacon, genau. Ist der,
ja, lustig, ja.
Und der hat auch ein bisschen die Hauptrolle im ersten, glaube ich. Und nachher wird es der Typ, der den Bird spielt, der Michael Gross oder so, der wird nachher die Hauptrolle. Der Bird ist einer, der, wenn du eine Waffe in die Hand drückst, der dreht den durch. Der Typ ist Ami, der einfach alles in die Luft sprengen will. Und ja, es geht eigentlich nur darum bei Tremors, dass man die Würmer in die Luft jagt, bevor sie irgendwie sich verwandeln, weil die können sich verpuppen. Und wenn sie verpuppt sind, dann kommen 3 kleine Viecher raus, die haben 2 Beine und die spüren nicht, wo du auf dem Boden bist, aber sie haben Infrarot. Sie können so Hautlappen aufstellen.
Das ist so gut.
Und können mit Infrarot. Wie?
Das ist im ersten auch schon.
Ich glaube, die kommen im zweiten, das erste Mal nachher, dass sie sich verwandeln. So gut. Und sie mutieren noch das dritte Mal. Und zwar zu Knallärsch. Knallärsch, die haben das Pupsloch, das sich aufladen muss mit Mentan. Und wenn es aufgeladen ist, dann furzen sie und die das irgendwie entzünden. Und sie gehen wie eine Rakete in die Luft und segeln nachher mit kleinen Flügeln und versuchen auch über Infrarot am Boden ihre Feinde oder ihre Opfer können zu erreichen. Ja.
Welches ist der Beste?
Der Beste? Schwierig zu sagen. Das 2 würde ich sagen, hat mir am besten gefallen.
Ah, aber
eigentlich, wird es immer gut, sobald der Charakter Bird auftaucht und mit seinen Waffen davon losmetzen. Ja, es ist einfach lustig, weil sie sprengen die Dinger und es hat auch ein bisschen Splatter-Effekt. Es spritzt dann manchmal eine halbe Minute lang einfach vom Wurm noch Fetzen den Leuten ins Gesicht.
Was halt so ist.
Irgendwie hast du auch das Gefühl, manchmal sind sie irgendwie stundenlang auf einem Fels am Ausharren und der Wurm wartet neben dem Fels und wenn sie den dann endlich in die Luft jagen, dann ist das so geil, dass du einfach auch musst jubeln musst und ja, es nimmt dich voll mit. Und, aber Vorsicht, wenn du die Dinger schaust, also nach 6 Filmen habe ich geträumt davon. Also ich habe wirklich im Traum irgendwelche Sprengsätze zusammengebaut und versucht, die Würmer zu verwirrschen.
Nein!
die furzenden Raketenwürmer zu bekämpfen.
Ja, es ist ich sehe da gerade auf YouTube, 2018 scheint es eine Serie gegeben mit dem Kevin Bacon.
Was? Das kenne ich noch gar nicht.
Trailer.
Das muss ich gerade abladen. Ich meine.
Tremors Season 1 mit dem alten Kevin Bacon. Also,
das stimmt.
Ist das nicht
FDR-Spiel? Stimmt, jetzt um es sagst. Nein, ich habe von der gehört von der. Ich habe von der auch gehört von der Serie, das stimmt.
Oh geil.
Ich glaube, die ist auch völlig okay. Also weißt du? Witzig. Tremors. Okay, mein Land der Raketenwürmer. Der Martin empfiehlt doch alle 7 Teile am Stück zu schauen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und Retro ist sowieso gut. Ich habe nachher auch gedacht, ich bin sehr auf Retro gewesen die letzte Zeit. Und da ist mir irgendwie in den Sinn gekommen, hey, es hat doch in den 80er Jahren mal zu Japan so eine Sendung gegeben, Takeshis Castle. Die ist nachher in den 90er Jahren gespielt worden. Jedenfalls, ich habe die Takeshis Castle, also dort geht es darum, man muss das Schloss von Takeshi erobern, ist eigentlich wie Fall Guys, oder wie hat das Spiel geheißen? Wo ja, ganze Fall Haufen, Guys, ja, genau, ihr wisst, was ich meine. Und man muss im Takeshi sein Schloss einnehmen und es treten irgendwie 100 Leute an, 100 Japaner, und die müssen halt verschiedene fiese Aufgaben lösen. Müssen irgendwie übers Wasser kommen, und über dem Wasser hat es so Rollen, die nacheinander kommen, so irgendwie im 1,5 Meter Abstand hat es Rollen. Und dann siehst du halt, wie sie versuchen, über die Rollen zu säckeln und immer im Wasser landen. Oder sie müssen sogar Sumo
ringen. Ja, Fall Guys ist genau so. Immer, ist ja. Genau so.
Das ist genau nach dem Prinzip, es startet 100 und jede Runde scheidet ein paar Leute aus, weil die Aufgaben so unfassbar schwer sind. Und am Schluss bleibt dann nur noch eine Handvoll übrig, die im Finale.
Richtig. Und ich habe das gesucht und gedacht, hey, ich muss das können. Schau, ich habe Torrent angeworfen. Ich habe sogar E-Mule angeworfen, der Nachfolger von ED2K. Es gibt ihn noch. Und auf E-Mule habe ich sogar eine deutsche Version gefunden, aber dort war nur ein Zusammenschnitt von ein paar wenigen Sendungen und ich habe eigentlich das Original wählen. Und da bin ich irgendeinmal nach 2-3 Tagen auf die Idee gekommen, hey, geh doch mal auf Archive.org schauen, weil auf Archive.org laden die Leute auch nicht ganz erlaubt Sachen auf. Und tatsächlich, es gibt auf archive.org alle 139 geil. Folgen Takeshis Castle. Du musst ein bisschen Geduld haben, weil du kannst nur etwa mit 600 Kilobyte abladen, aber es lohnt sich. Und es ist einfach so, ja, Retro vom Feinsten.
Mit deutschen Kommentaren oder mit Japanisch?
Nein, ist Englisch. Ich glaube die...
Ah, Englisch, okay.
Ich weiß nicht, ob es die grossbritannische Version ist oder die US-Version, aber ich glaube die britisch. So viel ich weiß. Okay.
Ja, ich habe es früher immer auf RTL 2 eben geschaut. Ich glaube, es war RTL 2,
ja, dort war, was früher gelaufen ist. Stimmt, ja.
Das war so geil. Leck du mir und
aber,
ich damit
viel. Aber sie haben es, glaube ich, nur etwa 9 Mal geschafft, das Schloss einzunehmen vom Takeshi, wo das Ziel ist, einzunehmen.
Ist
aber es hat irgendwie 140 Folgen gegeben. Es ist ziemlich...
Es war auch unmöglich gewesen, oder?
Ja.
Definitiv. Und es war auch definitiv gescriptet gewesen, habe ich das Gefühl. Weil, also vor allem, wer am Schluss ins Finale kommt, weil ich habe das Gefühl, die Aufgaben sind teils so unmenschlich schwer und unfair auch immer gestellt. Das ist immer das Lustige. Es ist immer total unfair für die Kandidaten. Das haben wir das so irgendwie... und es ist aber immer jedes Mal, sind immer irgendwie genau 4 oder 5, genug für 4 oder 5 Autöli ins Finale gekommen. Also irgendwie wie so... Es ist immer genau aufgegangen bis zum Ende.
Ja, genau. Aber, im Finale musst du ja nachher so ein Auto besteigen und gegnerische Auto beschießen damit, gell? Mhm. Hast du so einen Wasserstrahl und sie haben so eine, so ein Teil.
Ja, genau, sie haben so eine Papierfläche, wo du musst mit einer Wasserpistole kaputt machen. Und die Kandidaten haben natürlich irgendwie so billige Wasserpistole gehabt und haben müssen bei den Bösen wirklich huren nahe ankommen. Und die Bösen haben riesen Wasserkanonen gehabt, wo sie mit können, einfach durch die Strahlendinge durch. Also es war immer total unfair gewesen, aber es hat huren Spass gemacht zum Schauen.
Genau.
Okay, also wer es noch nicht gesehen hat, der findet es auf archive.org. Dann habe ich noch. Ich tue noch ein Game ausführlich erzählen, weil ich habe, nachdem ich Cyberpunk durchgespielt habe, wenn ich das Game lang gespielt habe, dann habe ich noch einmal Bock, Neues auszuprobieren und ich habe etwa 6 Games gekauft. Dann habe ich Kill It With Fire. Dort geht es einfach darum, dass du Spinnen in einem Raum suchst und sie kaputt machst. Und kommst dann einfach am Anfang, haust sie mit dem Buch ab und am Schluss mit dem Staubsauger und Flammenwerfer und Molotovs und sonst Scheißdreck. wirklich kurzweilig und witzig. Worms Rumble ist ein Battle Royale Worms Game. Voll geil. Wo du wirklich einfach in Echtzeit aber wirklich rumsäckelst mit all diesen Waffen, super scharf rumschiessen und grossartig. Worms Rumble. Umurangi Generations, das ist so ein bisschen ein Arzi-Farzi-Game, wo du bist in einem Bereich, musst Fotos machen, Also hast du einen Fotoauftrag, du irgendwie drei Katzen fötteln oder irgendwie einen Schriftzug. Aber interessant, es erzählt eigentlich eine Geschichte hinter und um die geht es eigentlich. Und die ist so ein bisschen politisch angehaucht. Und, das ist schon interessant. Superliminal, so ein bisschen Mindfuck-Game, erinnert mich ein bisschen an Portal. Und das spielt immer damit mit Objekten. Weißt, wenn du einen kleinen Würfel hast und dann je nachdem, wie du ihn positionierst, sieht es aus, als würde er ganz hinten am Raum sein und dann ist er plötzlich gigantisch. Das heisst, du spielst so mit der Distanz und baust und kommst dann so durch den Level durch. Weißt, du musst irgendwie zwei Würfel so positionieren, dass sie eben gross werden. Und wirklich ziemlich ein geiler Mindfuck. Aber das, was ich am längsten gespielt habe, ist Dungeon, eben auf Dungeon of Naheulbeuk geschrieben. Ich glaube, sie sagen dem Naheulbeuk oder so.
Naheulbeuk.
Ist ein Fantasy-Action-Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen, wo die typischen Klischee-Fantasy-Figuren hat. Also du bist von Anfang an eine Gruppe aus einem Schurken, einem Barbar. Der Barbar ist wirklich wie der Conan. Der Schurke ist so ein ängstlicher, aber natürlich mit dem Hoodie, mit nur den Augen, die du siehst. Dann ein Barbar, der eigentlich der Conan ist, oder? Wirklich nur mit seinem Ländenschurz.
Sieht ein bisschen aus wie der He-Man, wenn ich da
YouTube ja, genau. Und dann gibt es den Ranger, der stinkt einfach. Dann gibt es die grossbusige, halbnackte Elfin, die Bogenschützin ist. Dann gibt es eine Zauberin. Und dann gibt es den Zwerg, der klein und dick mit Armbrust und Axt ist. Und dann kannst du noch, später kannst du noch einen von drei, entweder einen Priesterin zum Heilen, einen Paladin oder einen Bart. Ich habe dann den Bart genommen. Und du bist dann in einem Dungeon, wo du auf diesen, es sind glaube ich 8 Ebenen. Es sind nicht sehr grosse Level. Ich glaube, das ganze Game schaffst du dann auch so 30 bis 40 Stunden durch. Und du hast auch, du hast nie mehr als ein oder vielleicht zwei Nebenquests, maximal. Mhm. Also du bist wirklich eigentlich dort drin. Ich kann dir einfach nicht mal sagen, was es genau geht, weil ich bin so verwöhnt von Videosequenzen, wenn Dialoge kommen und da ist alles top-down und die Leute schwätzen einfach. Es hat gute Sprecher und so, aber ich bin wirklich einfach, ich bin wirklich zu faul, um mir das anzuhören. Obwohl es eigentlich noch mit, sie machen es eigentlich noch witzig. Es sind alle so ein bisschen, zum Teil auch ein Blödelhumor. Also man muss jetzt nicht irgendwie zu viel erwarten. Es sind alles Klischeefiguren.
Also sie nehmen das klassische Dungeon Dragons Cliff Chippen, oder wie?
Ich habe schon das Gefühl, es ist wirklich der Troll, habe ich noch gar nicht erzählt, den gibt es natürlich auch noch, der stinkt einfach und dem sind Specialist dann irgendwie die Leute anrülpsen, dass sie gestunt sind. Okay. Und,
so gut.
Aber ich finde wirklich, das ganze Game ist mega liebevoll gemacht und es wirkt so mega handgemacht. Mhm. Also weißt du, all die Gebiete, ob jetzt irgendwie in der Goblin-Werkstatt bist oder irgendwo in einer Taverne und so, es hat nicht irgendwie Sachen, die mehrmals vorkommen. Das ist wirklich alles mega schön platziert und auch in den Animationen erstaune ich manchmal genug. Wenn du bist in so einer crazy Bibliothek, wo du irgendwie ein Formular brauchst, wirklich so Asterix und Obelix mäßig, und dann auch die eine unterschreibt dir dann mal etwas und das ist wirklich alles so mega schön animiert, wie sie auch das unterschreibt und der es überschiebt. Und auch die in den Kämpfen, die Animationen. Also ich finde es extrem detailliert für so ein, es ist eigentlich schon ein Indie-Game, also es ist kein riesiges Game. Und, aber genau, das Herz von dem ist natürlich der Kampf, oder? Und eben, der ist rundenbasiert. Und ich finde den sehr cool, weil er simpel ist eigentlich, aber doch irgendwie so, weißt du, solche Rätselaspekte hat, dass du manchmal überlegen musst, weißt du, du hast immer deine zwei Aktionspunkte, oder? Entweder irgendwie laufen und angreifen oder zweimal laufen. Und dann hast du aber, du kannst zum Beispiel skillen, dass wenn der Ogre neben dem Barbar ist, dass die so voneinander profitieren. Jetzt habe ich gerade einen Skill gelernt, dass der Ogre den Zwerg packen kann, wenn er neben ihm ist, und rühren wie so eine Bombe.
Oh, geil.
Und dann macht es so Flächenschaden. Und dann hast du natürlich auch so die Overwatch-Funktionen, weißt du, wo es das Gebiet scannt und wenn jemand reinläuft, dann verprügelt es ihn. Und dann kannst du natürlich kombinieren. Dann machen die einen die Overwatch-Funktion und mit einem anderen boxischen Gegner, sodass er zwei Felder hinterher spickt, dann lösen die anderen gerade ihre Ding aus. Und was es auch noch hat, ist, wenn die Gegner wenn du bei einem Gegner stehst, kannst du nicht einfach weglaufen, dann haben sie immer sogar so einen Reaktionsschlag. Mhm. Also das musst du dann immer überlegen, wo laufst du weg. Mhm. Und ja, mir gefallen einfach die ganzen Skills. Das ist eben der Bart, weißt du, dann nimmt er sein Instrument für und bang, haut ihm das über den Grind. Oder er macht natürlich Musik, die mega schlecht tönt.
Was für eine Idee, geil.
Ja, und eben der Troll, der die Leute anrülpst zum Stunnen und irgendwie eben gute Flächenschäden, die du machen kannst. Einfach sind alle sehr unterschiedliche Sachen, die sich dann. Weil Gegner, die bretschen voll rein. Du musst es wirklich gut kombinieren. Nicht irgendwie, okay, der kann so einen Flächenheil-Spell. Und dann irgendwie, okay, dann mit dem einen rülpsest ja zum Stunnen, der andere kann vielleicht irgendwie eben die Gitarre über den Grind hauen, der kann auch stunnen, dann machst du den Schurken unsichtbar, schleichst von hinten an, fesselst einen, damit er nicht laufen kann. Ich finde es echt cool. Also das ist kleines, feines, aber eben, ich finde auch gute Länge mit irgendwie 30 Stunden. Mm. Ich finde das sehr cool, das Gegnerdesign. Also weißt du, es hat... Es kommen nicht irgendwie 5 Wellen von Orks, oder? Du bist irgendwo, dann hast du 1, 2, 3 Kämpfe mit Orks, dann irgendwie hat es mal komische Spinnen, dann bist du mal bei den Skeletten, jetzt bin ich bei irgendwelchen fliegenden, fressenden Büchern. Es ist eine gute Mischung, oder? Dass es nicht irgendwie zu repetitiv wird. Mm. Ich kann es echt empfehlen, kostet irgendein 20, 30 Stutz, kannst du jetzt nicht auswenden.
Der PC und Mac,
Dungeon of... Genau, Dungeon of Nahoilboik.
Nahoilboik. Also, sieht absolut charmant aus auch ja, in den Videos. So, ein bisschen so der Comic-Zeichentrick-Look, ein bisschen so.
Das hat mich wirklich jetzt sehr gepackt. Das ist auch, wenn ich irgendwie, was sind jetzt noch 1, 2 Stunden, habe ich manchmal noch zu viel Kämpfe. Wenn es viel Kämpfe am Stück hat, brauche ich auch ein bisschen Pause. Aber nächsten Tag hat wieder Bock. Cool. Also, dann machen wir da Schluss und kommen zu unserem Hauptsegment eigentlich. Oh. Und zwar zu unseren Prognosen. Jetzt muss ich da zurückfinden. Genau, jeder hat sich 3 ausgedacht.
Was ausgedacht? Ich habe Glaskugeln befragt.
Stimmt. Das sind auch gar keine Prognosen, das wissen wir. Das sind einfach Fakten. Ja, wir sagen euch jetzt 9 Fakten.
Faktencheck.
9 Wetten, die ihr platzieren könnt. Am besten genau, das Haus verkaufen und das Geld draufsetzen.
Genau. Eben, wenn ihr jetzt halt meine Story schon gelesen habt mit meinen 16 Prognosen, dann kennt ihr die halt schon. Aber die anderen 6 kennt ihr dafür hoffentlich noch nicht. Also dann fange ich dann einfach gerade an und ich kann einfach die 3 von den spannendsten rausgenommen. Also ich fange an mit meiner ersten. Und ich sage, Logitech kauft sich einen Monitorhersteller. Und zwar habe ich das Gefühl, die sind ja schon dick am Kaufen in den letzten Jahren. Die haben sich ja wirklich Mikrofonhersteller, sie haben sich ja da Yeti gekauft. Sie haben Astro gekauft für Dora. Sie haben fast alle Peripherie, die brauchst für so Gamer. Sie sind ja dicke E-Sport, aber ein Monitor fehlt noch. Ich finde, das ist das Letzte, wo noch... Klar, es gibt noch Beleuchtung vielleicht oder so, aber es ist so das Letzte. Es ist auch schon ein bisschen grösser, aber ich könnte mir das echt noch vorstellen. Ich habe auch versucht herauszufinden, wer würde Sinn machen. Ich bin so auf AOC, AOC-Monitor, habe ich mir überlegt. Ich habe aber nicht herausgefunden, den Wert von denen. Mhm. Ich wollte schauen, ob es überhaupt realistisch ist oder ob das nicht ein heimlicher Gigant ist. Aber es ist offenbar wirklich primär ein Monitorhersteller. Darum schon ein chinesischer und ich kann wirklich nicht sagen, wie gross der ist. Falls es realistisch ist, würde ich auf den tippen.
Mal schauen. Logitech kauft einen Monitorhersteller. Ja, heutzutage muss man mit allem rechnen. Also, dem her.
Ich meine, das kaufen alle.
Eben, irgendwie jede Woche, jeden Podcast haben wir wieder jemanden, der jemand anders gekauft
hat. Genau, es kaufen Frage, alle, bis es nur noch einen gibt.
Genau.
Das ist so, das ist zu befürchten, ja. Luca, willst du weitermachen?
Ja, meine Prognose ist, es ist leider eine traurige Prognose, aber wir leben in einer traurigen Welt aktuell. Und zwar betrifft es Kinos. Meine Prognose ist nämlich, Disney wird erste brandete Kinos bauen und eröffnen in diesem Jahr. Das hat vor dem Hintergrund natürlich vom Covid und von der Krise der Kinobetreiber, die wir aktuell erleben, mit allen geschlossenen Kinosälen und verschobenen Filmen, sind im Moment alle Kinobetreiber wirklich tief in der Krise. Auch so grosse Kinoketten wie AMC oder Pathé Kinos, aber auch bei uns in der Schweiz mit Kitag und so. Es sind alle wirklich im Moment in der Hölle. Und es gibt nicht wenige, die sagen, es werden Kinosäle zugehen, wenn es in den nächsten Monaten nicht drastisch ändert. Und ich sage jetzt mal, es kann nicht sein, dass es keine Kinos mehr gibt. Kino wird nicht sterben. Es sterben Kinobetreiber, aber Kinos nicht. Und wenn da jetzt so eine leere Lücke entsteht durch grosse Kinoketten wie vielleicht AMC oder so, die dicht machen, dann muss ja jemand reintreten. Und meine Prognose ist, dass das einfach die Filmstudios selber sind, die sagen, hey, wenn ich meinen eigenen Kinosaal oder meine eigene Kinokette habe, dann kann ich genau bestimmen, wer oder welcher Film dort läuft, wie lange, ich muss kein Geld abgeben, also quasi einfach einen Teil von der Wertschöpfungskette von einem Film nur mehr einzunehmen ins eigene, in die eigene Unternehmung. Und gerade Disney zum Beispiel ist so ein so ein Kandidat, weil die einfach extrem ja auf das ganze Branding, Marketing, Merchandising, Durchdringung vom Markt und so weiter, oder? Also quasi, dass alle und jede die Figuren kennen und überall sehen. Und Disneyland ist ja nichts anderes eigentlich als eine riesige Bühne für ihre Filme, für ihre Figuren, wo sie sich können präsentieren und vermarkten und die Leute in die Welten eintauchen, damit sie das nur mehr im Kopf haben. Und warum nicht dann einfach eine Kinosaalkette quasi, also wieso nicht eine Kinokette machen, die genau so ist wie Disneyland, halt einfach nur das Kino, oder? So alles branded und so. Und das ist, ich glaube, ja, nein, ich habe es ja gesehen in meiner Kristallkugel, es wird das Jahr passieren, es ist absolut realistisch.
aber dann du nimmst, hast du das Gefühl, sie bauen neu oder sie kaufen einfach...
Ja, also sie kaufen sicher in erster Linie, aber für mich müsste ein riesen Rebranding auch stattfinden. Also du kannst nicht einfach dann die Säle so stehen lassen, wie sie sind, sondern das wird wahrscheinlich alles komplett überarbeitet gemacht werden. Weißt du, dass du die ganze Deko, die ganze Einrichtung etc. Und vielleicht ist es also wie beim Fußball mit den Stadien, es ist einmal günstiger, einfach alles abzureißen und neu zu bauen, als in einem bestehenden Konstrukt innen zu bauen und innen Sachen zu verändern.
Und wie schafft es der Disney? Sorry, wie schafft es der Disney, Zuschauer ins Kino zu bringen, wenn man das jetzt heute auch nicht schafft? Was machen sie denn anders als?
Wieso meinst du, dass sie es nicht schaffen?
Ja, die jetzigen Kinobetreiber haben ja auch Mühe mit dem, dass man nicht mehr Kino gehen.
Sie warten natürlich, bis die Covid-Krise vorbei ist.
Ach so, also meinst du, dass sie warten? Und dann tun sie quasi aufkaufen, so wie damals, wo die DDR kaputt ist gegangen und der Westen von Deutschland den ganzen Osten aufgekauft hat und die Firmen hat kaputt gegangen. Genau so werden.
Ja, clever, ja, also clever. Wirklich, du hast die jetzige AMC-Patte, die halt dicht macht nach Disney, wenn das sich nicht ändert, die Situation. Und, aber Disney wird müssen. Ich meine, du kannst schon Streaming-Chef boomt und du kannst schon Filme auch auf die eigene Streaming-Plattform bringen, aber es gibt Filme, die brauchen das Kino einfach zum quasi den Hype. Also stell dir vor, Avengers, Infinity War und Endgame wären nie im Kino gelaufen, sondern direkt einfach auf einem Streaming-Dienst gelandet. Das hat nicht die gleiche Wirkung, das hat nicht die gleiche, das ist auch Branding, das ist auch Werbung, wenn da im Kino läuft und du Bilder siehst von vollen Kinosälen, von Rekord, neue Umsatzrekorde etc., das ist eine Show, das ist eine riesige Show und das braucht es und das kannst du nur im Kino haben, das kannst du nicht mit Streaming alleine, also die Filme sind nicht so konzipiert, dass sie für Streaming funktionieren, das ist nicht wie ein The Mandalorian oder so, wo eine Streaming-Serie ist, aber das ist ein Kinofilm, die brauchen die grosse
Linie. Ich bin gespannt. Ich halte das auch für sehr plausibel, ob es schon in diesem Jahr ist. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Mhm. Also komm, Martin, bring du mal deine nächste.
Ja, also, oder eine von deinen. Meine Kugel ist krass drauf gewesen. Sie hat gesagt, dass Apple wird das iPhone bringen mit Dualscreen. Und finde ich eigentlich noch eine interessante Idee. Ich so aus
Crazy, deine Kugel.
Ja, vor allem, es würde mich mega neidisch machen, weil ich bin ja so ein bisschen anti-Apple. Und wenn die so etwas Geiles hätten... Ja, mal schauen, was das kostet.
Ich hätte gesagt, noch nicht das Jahr, aber ich glaube eben über kurz oder lang sowieso. Und natürlich, dann haben sie es erfunden, wenn es dann kommt. Und weil mir scheint es immer noch zu fest in den Kinderschuhen zu sein, aber mich würde es jetzt nicht wundern, wenn man das Jahr zum Beispiel erst Patent sieht. Vielleicht hat man die sogar schon gesehen.
Vielleicht sind die sogar schon irgendwo und irgendein Leaker muss sie noch aufdenken. Aber reden wir von Dual Screen à la, ich sag mal, LG oder reden wir von Foldable à la Samsung oder Huawei? Ja, also,
ein Foldable à la Samsung glaube ich nicht, dass sie das herbringen. Mehr so wie Microsoft es vorgesehen hat, eigentlich, denke ich.
Ich glaube, das ist auch besser. Okay, da sind wir gespannt. Da bin ich sehr gespannt. Okay. Dann komme ich zu meiner zweiten. Und ich glaube, die habe ich mir vor ein paar Jahren schon mal gesagt. Ich finde, das ist auch so etwas, wo schon lange hätte ich eintreffen müssen. Und zwar, dass Steam endlich einen Cloud-Gaming-Dienst vorstellt. Mhm. Ich meine, die haben die meisten Games, die haben die meisten User. Es liegt so auf der Hand. Wieso machen sie das nicht? Und ich sage, das Jahr wird das kommen. Weil...
Du kannst es jedes Jahr bringen, die Prognose, bis es eintrifft. So und dann kannst du sagen, ich habe es euch gesagt.
Ich habe es immer gesagt. Nein, das ist irgendwie, weißt du, natürlich nicht für alle Games, das ist schon klar, oder? Die haben ja irgendwie, ich habe es nachgeschaut, bei 40.000 Games oder so. Mhm. Aber einfach so eine kuratierte, wachsende Liste könnte ich mir vorstellen, weil, weißt du, die Game-Hersteller haben ja die Deals einen Weg schon mit jetzt irgendwie Stadia und Xbox, oder? müsste sich Kopfverteilung möglich sein für dich auch. Und sie haben ja schon, du kannst ja schon streamen von deinem eigenen PC auf dein Handy, das geht ja.
Aber wie, was macht Steam aktuell so erfolgreich, dass sie es noch nicht gemacht haben, all die Jahre?
Ich glaube, das ist, das weißt, Technik ist ja immer noch nicht so 100% reif, oder? Also jetzt ist es am kommen. Und ich glaube, du musst auch die Infrastruktur haben. Weißt, irgendwie Microsoft hat natürlich Server, Google hat Server, Amazon hat Server. Und Steam muss sich halt dann bei irgendjemandem ja einmieten, oder? Also ich weiß nicht, auf was Steam-Games laufen, aber für das Streaming zu haben, braucht es sicher mehr Server, wo da die ganzen Games dann ja laufen, oder? Vielleicht ist es auch einfach.
Es müsste wahrscheinlich
ist ein verhältnismäßig personell, glaube ich, verhältnismäßig kleine Bude für den Umsatz und die, was die machen. Aber vielleicht hat es einfach nicht nötig oder keinen Bock. Ich meine, der Chef oder der Gabe Newell ist auch ein bisschen eigensinniger, oder? Aber es scheint so in die absolut in die Richtung zu gehen, dass ich es mir einfach nicht vorstellen kann, dass sie das nicht auch, sie, die in der besten Ausgangslage eigentlich sind, von der Bude her, oder? Die müssen sich nicht erst bei den Leuten das Vertrauen schaffen wie Google, sondern die sind wie bei Microsoft. Die können einfach sagen, schau mal, wir haben es. Und musst es nicht brauchen. Du kannst die Games auch einfach abladen, aber vielleicht hast du Bock und dann streamst du es mal, oder? Darum das sage ich.
Es klingt absolut plausibel, finde ich. Also auch jetzt da im Zeitalter vom Streaming und überhaupt und Steam irgendwie einer der letzten grossen, die es immer noch nicht hat. Das könnte wie jeder Tag könnte richtig sein, damit es eine Tagkündigung kommt.
Darum möchtest du schnell den Podcast raushauen.
Ja, damit wir es noch vorher gesagt haben.
Genau. Ja, die nächsten haben ja auch da schon die. Wann ist das Oscar-Verleih?
Februar 2021.
Ah, dann ist noch Zeit.
Haben wir noch ein bisschen Zeit?
Weil deine zweite Zeit?
Ja, meine zweite Prognose leitet sich ein bisschen aus der ersten ab. Wir haben geschlossene Kinosäle und umso mehr darum Sachen auf den Streaming-Dienst. Und weil halt auch wahrscheinlich die Auswahl oder der Konkurrenzkampf im Kino nicht so gross ist, behaupte ich oder weiss ich, dass Netflix als erster Streaming-Dienst von der Welt einen Oscar in der Kategorie «Beste Film» gewinnen wird.
Ui.
Wir haben ja in den letzten Jahren schon ein paar Anwärter auf die Kategorie, auch ein paar Nominationen. Roma ist recht nahe 2019 vom Regisseur Alfonso Cuarón, hat aber nur in der Kategorie «Beste fremdsprachige Film» gewonnen. Dafür aber in der Kategorie «Beste Regie». Also Netflix ist dran, man ist in diesen Oscar-Kämpfen, man ist da kein Unbekannter. Und ich sage, das Jahr wird es lange. Das Jahr wird zuerst mal ein Netflix-Film, der Oscar tatsächlich gewinnen, der wichtigste Oscar von allen. Und es gibt ein paar Kandidaten. Ich habe jetzt Kristallkugel nicht gefragt, mit welchem Film. Ich habe mich nicht getraut. Ich habe aber gesehen, es gibt schon ein paar Kandidaten. The Five Bloods zum Beispiel, vom Spike Lee, so ein Vietnamkriegsfilm mit dem verstorbenen Chadwick Boseman in einer Nebenrolle.
Das ist der, was der Kollege gesagt hat, der sagt, der Straubel,
der muss sehr echte
Szene.
Genau. Weil er hat, es geht um Vietnamkrieg-Veteranen, wo quasi einer von ihren Kollegen damals im Krieg verloren haben. Das ist eben die Rolle, die Chadwick Boseman spielt. Und sie gehen dann nach einem Jahr später wieder zurück in das Gebiet und wollen irgendwie Ehre erweisen. Ich weiß jetzt aber nicht genau, wie das gegangen ist. Aber auf alle Fälle quasi haben sie dann dort halt ihre ganze Vergangenheit von dem Vietnamkrieg wieder aufarbeiten, was halt Schlimmes und Grauenhaftes passiert ist. Und, und für diese Szene haben sie auch oft echte Archivszenen benutzt und scheint auch hure heftige Sachen umgeschnitten, wo wirklich echt, und das darum geht es unter die Haut, weil man merkt, also weil es ist nicht einfach nachgestellt, sondern man sieht wirklich echte Sachen, recht krass. Ja. Ein anderer Kandidat, Mank von David Fincher, ein Film über den Dreh von Citizen Kane mit dem Gary Oldman in der Hauptrolle. Und ich meine, Citizen Kane ist wahrscheinlich der einflussreichste Film von der Kinogeschichte überhaupt gewesen, wo quasi die ganze Art und Weise, wie man Film macht, wie man Einstellungen, Kameras macht und so weiter beeinflusst hat. Oder George Clooney ist The Midnight Sky, mit ihm selber auch in der Hauptrolle. Und die Kritiker sind da zwar eher ein bisschen so 50-50. Es gibt die ihn geil finden, die ihn nicht so geil finden. Aber ich kenne die Academy ein bisschen und sie sind halt auch mal auch ein bisschen, sie gehen auf so Maschen rein, so auf die Oscar-Filme, wie man so gerne sagt. So, so Filme, die ein bisschen so overacted sind und wo man irgendwie so wirklich so, also der Fokus ganz stark darauf hat, der Film entsteht jetzt nur, damit er einen Oscar gewinnt. Und Academy geht immer wieder ein bisschen auf so Sachen rein. Und, oder, von dem her, es gibt genug Kandidaten.
Okay. Finde ich, ja, halte ich auch für plausibel. Könnte ich mir gut vorstellen. Okay, komm, Martin, sag doch du deine zweite.
Ja, ARM-Prozessoren sind auf dem Vormarsch, sowohl bei Apple, der M1, wie auch im Microsoft Surface Pro X. Und es ist die erste Beta rausgekommen von einer Portierung von Photoshop auf ARM. Und meine Kugel schafft. Meine Kugel sagt.
Die läuft auch auf ARM.
Sie behauptet es nicht. Meine Kugel läuft auf ARM und nimmt mich auf den ARM. Und sie sagt, dass Adobe schafft es nicht, das Jahr sämtliche Programme auf ARM zu portieren. Also es wird kein...
Sie schafft es nicht.
Nein, sie schafft es nicht.
Ja.
Sie werden nur das Photoshop fertig schaffen, vielleicht noch ein InDesign und ein Illustrator, aber nachher ist es fertig. Und man kann leider nicht Filme schneiden mit ARM.
Da bin ich gespannt. Ich finde es eine geile Prognose. Ich bin gespannt. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass sie es schaffen, aber du hast schon recht, die ganze ist schwierig. Und eben, der ist ja jetzt so überraschend gut gewesen, der Apple M1, aber ich habe jetzt, nachdem die ersten ganzen Lobhudeleien durch waren, habe ich dann doch wieder mehr gelesen, dass schon nicht alles funktioniert. Nee. Am Anfang mit all den Reviews hat es extrem positiv getönt und dann nachher habe ich dann schon gelesen, dass es läuft erstaunlich gut, aber es läuft schon nicht alles. Darum, okay. Adobe Suite nicht komplett für ARM das Jahr. Ja, das
ist... Bold.
Okay, dann noch meine letzte. Ich bleibe gerade beim Cloud Gaming und ich sage, dass Xbox Cloud Gaming, dass das für die Switch kommt. Die haben ja, die hocken ja, die sind so zusammen im Nest mit Sachen, die da kommt, eben der Minecraft Steve, der gibt es ja auch im Super Smash Bros. Und die haben, es hat auch schon mal nicht gerücht, ich glaube, sind fast, haben sie es nicht selber gesagt, dass Xbox Live auch für die Switch kommt, weißt du, also dann hast du deine Freunde dort und Zeugs und Sachen. Darum habe ich das Gefühl, das ist sicher die mutigste, finde ich. Also einfach die, das wäre ein riesen Clou, weil irgendwie dann sind von den drei Game-Herstellern sind zwei dann wirklich dick im Nest miteinander. Mhm. Aber ich fände es einfach auch lustig. Ich fände, das wär Straub. Das wäre irgendwie... Der hure Game Pass, der wäre nicht gestoppt.
Da, wir hatten ihn erwähnt.
Der wäre nicht gestoppt.
Ich glaube, es ist absolut plausibel, weil es ist einfach die Masche von Xbox. Sie sagen schon lange, es geht ihnen längst nicht mehr darum, irgendwie die meistverkaufte Konsole zu haben, sondern der Game Pass überall verfügbar. Alle sollen gefälligst einen Game Pass haben, die monatlichen Betrag zahlen und ihre Games spielen, wo sie dann den Game Pass benutzen. Ob das jetzt auf einer neuen Xbox-Konsole ist, auf dem PC, auf dem Handy oder halt auf einer Nintendo Switch, ist denen, glaube ich, scheissegal. Ich glaube, das ist ihre Masche und ich würde sogar noch einen oben draufsetzen. Ich sage nicht das Jahr, aber ich sage, innerhalb der nächsten 5 Jahre kommt der Game Pass auf der PlayStation.
Das ist schon crazy, Mann. Das ist schon crazy. Kannst du vielleicht den nächsten Jahr bringen?
Genau.
Das wäre ganz mal crazy.
Ich schreibe es mal auf. In fünf Jahren, I told you so.
Okay, deine nächste, Luca, deine nächste finde ich aber auch interessant.
Ja, und zwar wechseln zum TV-Bereich. Und zwar Samsung. Das ist jetzt auch meine mutigste. Ich glaube, wir haben alle unsere mutigste als letztes aufgespart. Samsung kündigt noch an der CES 2021, also demnächst, nächste Woche oder so, einen neuen OLED-Fernseher an. Und das ist meiner Meinung nach doch recht mutig, aber ich bleibe dabei. Meine Kristallkugel hat sich gut gefühlt heute Morgen. Die Vorgeschichte von Samsung ist ja ein bisschen so, sie sind bis 2014 eigentlich auch ein bisschen dran gewesen, daran zu forschen und haben dann gefunden, nein, es ist zu teuer, zu unausgereift, um da weiter Geld zu investieren. Wir konzentrieren uns lieber auf LCD-Fernsehen, namentlich QLED-Fernsehs und auf Micro-LED. Das heisst, Samsung ist seit 2014 nicht mehr im OLED-Geschäft und es gibt viele, die sagen, sie bereuen das wahrscheinlich ein bisschen, weil mittlerweile ist OLED doch im High-End-Segment quasi die führende Technologie, die mit den grössten, fettesten Margen, auch die meistverkaufte Technologie, mehr als LCD-Fernsehen und auch im breiten, im Massensegment kommt OLED immer mehr und immer mehr und es ist halt einfach wirklich dort, wo es Geld zu bedienen geht. Ich glaube, Samsung bereut das schon ein bisschen, den Strategiewechsel. Was kann Samsung jetzt machen? Entweder einfach weiterhin auf das Micro-LED hoffen, oder halt zurückkehren, doch noch. Und ich habe das schon letztes Jahr, anfangs letztes Jahr, hat es schon recht viel Gerüchte gegeben, die ein bisschen so gesagt haben, ja, Samsung schließt LCD-Fabriken in Südkorea, verschiebt das ein bisschen nach China, weil sie wollen sich innerhalb von Südkorea auf OLED-Bildschirme beschränken. Es hat auch schon Bilder gegeben von ersten Prototypen von QD-OLED-Bildschirmen, also Quantum Dot OLED-Bildschirmen. Bildschirme, die mit OLED funktionieren und dann noch zusätzlich die Quantum Dot beschichtet haben für Farbdarstellung. Es gibt also, ich sage mal, Gerüchte und Sachen, die dafür sprechen, dass Samsung schon mitforscht, nach wie vor in der OLED-Technologie. Und ich habe das Gefühl, die wollen jetzt das Jahr an der CES nochmal so eine richtige Bombe platzen lassen, weil wenn das, was ich heute erzählt habe, wenn es das schon war für 2021, dann wäre das sehr mager, finde ich. Dann ist das einfach, ja, okay. Darum, die Bombe, die platzt noch das. Also da kommt an der CES 2021, Samsung kommt zurück auf den OLED-Markt.
Also ich finde, das bin ich jetzt wirklich gespannt, weil es ist genau das Ding, oder? Die können jetzt noch ihre QLED-Kuh melken und das Micro-Ding, das Micro-Ding. Genau wie die Aufbau noch als Willi Dauer. Und das ist jetzt schon die Frage, wie viele Leute verwechseln weiterhin im Laden QLED und OLED? Weil ich meine, das kann nicht sagen, dass das Zufall ist, dass das fast gleich aussieht.
Nope.
Und, aber lustig finde ich schon, irgendwie gibt es ja wirklich so viele Samsung- und LG-Fanboys, die dann immer bekriegen und nein, QLED ist viel besser, nein, OLED ist viel besser. Und möglicherweise ist das Samsung ja eh egal, aber ich bin schon auf die Reaktion von denen gespannt. Dann ist natürlich dann der Samsung OLED ist eh der besser, oder? Weil die sind ja schon immer besser
gewesen. Immer
okay, schon. Okay, Samsung OLED.
Ich muss so schnell, bevor irgendwie Kommentarspalt auf mich losgeht, Samsung ist natürlich dick im OLED-Geschäft drin, einfach nicht bei Fernsehen.
Ja, klar.
Wenn wir von Smartphones genau. Und so reden, dann sind sie natürlich dick im Geschäft drin. Also, es ist ja logisch, das zweigleisige Ding, das fährt. Bei Handys ist OLED das Beste, was es je jetzt gibt. Und bei Fernsehen ist Burn-in und all das Zeug ganz furchtbar böse.
Ja. Lustig. Okay, Martin, deine letzte.
Oh, das ist böse. Ich glaube, die stimmt nicht. Aber Glaskugel hat sehr überzeugend tönt. Also, sie hat ein bisschen noch zurückgehen und mir erklären, dass seit etwa 40 Jahren werden immer H2-Patente, also Wasserstoffpatente, aufgekauft von bösen Patentverwertern oder von bösen Autoherstellern wie GM, die gerne weiter Benziner und so auf den Markt bringen. Und Kugel sagt, dass man wird im August ein Patent, wo in die Versenkung irgendwie verschwunden ist, wird wieder auftauchen, ein H2-Patent. Und mit dem wird es möglich sein, dass der Wirkungsgrad von Wasserstoff verdreifacht wird. Momentan hat man ja auf der Strasse mit einem Mirai, wo Toyota in Japan verkauft, hat man irgendwie 20% Wirkungsgrad von Wasserstoff. Und der Akku ist, glaube ich, schon bei 90%. Und von dem her gesehen, braucht es eigentlich ein Wunder, damit die Wasserstofftechnologie vorwärts kommt.
Okay, Sie finden ein Patent. Wir sagen also einfach eins, wo es schon. Genau, eben, es hat es offenbar schon gegeben. Entweder läuft vielleicht einfach der Schutz ab. Kann das auch
sein? Das hat mir Kugel nicht gesagt. Sagen, aber das könnte sein.
Okay, aber das würden wir auch gelten lassen. Das würden wir auch gelten
lassen. Könnte auch ein verrückter Wissenschaftler irgendwie auf die Welt treten, der vielleicht so etwas erfindet. Wer weiß.
Okay, aber es wird etwas gefunden, ein Patent, wo der Wasserstoffwirkungsgrad verdreifacht.
Und was hat das dann für Vorteile für uns?
Ja, momentan musst du recht viel Energie einsetzen, um Wasserstoff herzustellen und auch um es wieder umzuwandeln, Strom.
Also es geht um Strom.
Wenn jetzt also der Wasserstoff hat den Vorteil gegenüber der Akkutechnologie, dass du weniger schlimm würdest Rohstoff verbrauchen von der Welt und seltene Erden. Aber hat den Nachteil, dass du wahrscheinlich irgendwie 5-6-fache für die Energieherstellung aufwendest. Ich weiß nicht genau. Ich komme nicht daraus wirklich. Aber ich habe gelesen und auch ein bisschen diskutiert mit ein paar Leuten in der Ferien über das Thema Wasserstoff-Akku und ich habe gemerkt, das ist etwas, was die Leute bewegt und was auch viele Gläubige scheinbar hat. Und scheinbar nicht nur unter uns in der Bevölkerung, sondern auch bei denen, ein Tankstellennetz in Japan subventionieren, das jetzt ausgebaut wird mit Wasserstoff. Wo ich mich frage, bringt es das überhaupt? Ist das überhaupt sinnvoll? Ja, wenn du es schaffst, irgendwie auf wieder erneuerbare Rohstoffe zu setzen, Rohstoff, ich meine, irgendwie Sonnenlicht für die Stromherstellung und das übrig hast, ja, dann ist das schon gut, Wasserstoff daraus zu machen. Aber auf der anderen Seite kannst du halt mit der gleichen Menge irgendwie 5-6-fache an Strom herstellen für einen Akku, so wie ich gelesen habe. Ich komme nicht ganz daraus, aber...
Bei der, Mal, das geht schon in die Richtung. Ich bin nicht der Experte. Bei den Akkus ist ja immer noch das Problem, dass die bei der Herstellung genau sind, die noch nicht so grün wie die Autos einem das vorgaukeln.
Und nach 7 Jahren sind sie dürren, oder? Bei der Tesla, schätzt man.
Das weiss ich auch nicht ganz, aber dort geht es einfach darum, wenn denn das mal wirklich anläuft. Weißt, jetzt gibt es ja nur vereinzelte Elektroautos, aber wenn mal die wirklich ganze Industrie drauf springt, dann kann man denn die schon auch so herstellen, dass sie dann, glaube ich, vom Umweltaspekt besser sind.
Hoffentlich.
Und Wasserstoff wäre das, glaube ich, jetzt schon, aber genau, wie du sagst, der Wirkungsgrad ist das Problem. Die Deutsche haben doch jetzt da letztens ein Auto vorgestellt. Aber eben, es ist wie du sagst. Okay. Ja, sind wir gespannt. Ja. Das wäre geil. Dreifach besserer Wirkungsgrad.
Genau. Gesagt.
Okay. Wasserstoff gehört in die Zukunft. Also, und finde ich gut. In Zukunft gehört auch unser Podcast. Und,
vielleicht.
Sicher. Es kann nur besser. Es wird nur noch besser.
Ich bin nämlich
nur
letztes Mal dabei. Nein.
Ich sage ja, wir haben auf einen Tiefpunkt angefangen. Nein, danke Martin dir fürs Mitmachen und auch allen fürs Zulassen. Eben, ihr findet uns auf digitech.ch, könnt ihr uns als Autor folgen. Wir sind auch die Hälfte zumindest auf Twitter unterwegs, findet ihr uns. Du, ich glaube nicht Martin, oder? Gut, dann dir nicht. Wir sind alles in den Shownotes, könnt ihr uns dort folgen und ja. Danke fürs Mitmachen und Zulassen und bis in einer Woche. Tschüss miteinander.
Tschüss. Bye bye.